Der Herr segne Sie alle an diesem Morgen oder diesem Nachmittag. Meine lieben Brüder und Schwestern von der Kirche Gottes Ministerium Jesu Christi International, aber ich grüße mit ganzer Liebe auch all die anderen Menschen, Männer und Frauen, Kinder, ältere Menschen, die hinzugekommen sind und heute diese Predigt mitverfolgen und gemeinsam mit uns über das Wort des Herrn nachsinnen wollen. Etwas so Herrliches ist das. Es ist ein so herrlich Ding, das Wort Gottes zu hören und darüber nachzusinnen. Ich kann mir gut vorstellen, wie es damals war, als der Herr Jesus auf der Erde war und sein Wort predigte. Zuerst war es Johannes der Täufer, er rief die Menschen zur Buße auf und er sagte, bereitet euch vor, es kommt der Herr, es kommt der Erlöser, es kommt der Messias, der verheißen ist. Gott hatte so oft durch die Propheten im Altertum sein Kommen angekündigt und er sagte, er ist bereits da. Und ich glaube, dass die Herzen der Menschen voller Freude waren, dass sie glücklich waren und voller Hoffnung und sie erwarteten diesen Moment, dieses große Ereignis, dass diese wichtige Person auf die Erde kommt. Und seither sind über 2000 Jahre vergangen und auch wenn wir in der Bibel lesen oder wenn wir den Heiligen Geist hören, wenn der Herr zu uns spricht, zum Beispiel auch durch Visionen, durch die prophetische Rede, durch Träume, der Heilige Geist, er gibt uns ja auch Offenbarungen und das macht uns so glücklich. Wir sind glücklich, dass wir einen Gott haben, der so beständig ist an unserer Seite und der immer für uns da ist im Laufe unseres Lebens. Das ist für uns eine so große Freude. Und all jene, die erst jetzt neu hinzugekommen sind, ihnen allen wünsche ich, dass sie das auch in ihren Herzen fühlen, dass sie die Anwesenheit Gottes in ihnen fühlen, dass Gott immer bei ihnen ist, ihnen Offenbarungen gibt, ihnen hilft, damit sie auch alles verstehen können und dass sie auch in ihren Herzen immer den Wunsch verspüren, weiter nach Gott zu suchen und weiter den Herrn zu loben. Ich wünsche Ihnen allen heute viele, viele Segnungen. Sie können ruhig Platz nehmen und es sich bequem machen, denn wir werden jetzt weiter Gott loben und wir werden für ihn ein Hymnenlied singen. Ohne Musikinstrumente tun wir das. Wir singen das Hymnenlied 24 und der Titel ist Es gibt Kraft in des Heilands Blut. Wir werden für den Herrn mit unserem Herzen singen, mit ganzer Freude werden wir für ihn singen und wir werden Gott danken für all das, was er in unserem Leben gemacht hat, was in diesem Jahr alles passiert ist und wir wissen nicht, wie lange Gott diese Prüfung, diese Schwierigkeit, diese Pest, so bezeichnen wir, so steht es in der Bibel, eine zerstörerische Pest, solange das unter uns war, wir wissen nicht wie lange, aber wir vertrauen auf Gott und wir stützen uns auf ihn und er ist unsere Zuflucht und wir wissen, er wird uns helfen. Daher sollen wir alle feststehen und weiter beten, auf Gott vertrauen. Wir singen nun, es gibt Kraft in den Herrn.
Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir? servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió.
Gloria y honra al Señor.
Gerühmt und geehrt sei unser Gott und wir danken dem Herrn dafür, dass er uns erlaubt, ihn kennenzulernen. Und nun erlaubt er uns auch, seine Wege zu begehen, ihn zu loben, seinen Namen zu verherrlichen, über ihn nachzusinnen, an den Herrn immer denken. Sie können ruhig sitzen bleiben. Und heute möchten wir den Herrn erheben, unseren Erlöser, unseren Retter. Erlöser, weil er die Sünden vergibt. Der Erretter, weil er die Seelen rettet. Und den Fürsten, der Friedefürst, den Gott so oft erwähnt hat durch seine Propheten. Im Alten Testament oder im Altertum, das hat er dem Volk damals angekündigt. Der Herr sprach schon damals vom Messias. Er sagte, dass er den Messias schicken wird. Übersetzt bedeutet es Christus oder der König oder der Gesalbte. Das Wort Messias bedeutet auch Christus oder Gesalbter oder König. Und der Herr hat dem Volk im Altertum dieses herrliche Versprechen gemacht. Er sagte, in der Zukunft würde er den Erlöser, den Erretter schicken, den Messias. Und heute werden wir uns einige Verse dazu ansehen, in Bezug auf diese Versprechen, die Gott im Altertum gemacht hat. Diese Versprechen in Bezug auf diese so wichtige Person. Auch im Neuen Testament werden wir lesen und dort bestätigt sich dieser wunderbare Plan Gottes. Und diese Prophezeiungen wurden auch bestätigt durch die Ankunft des Erlösers, des Erretters oder des Messias. Das werden wir lesen und wir werden uns daran so erfreuen und Gott danken dafür, dass er seine Versprechen erfüllt hat. Wir lesen im Alten Testament nun und lesen in den Psalmen. Zuallererst werden wir uns die Versprechen ansehen, denn er sagte, dass er in der Zukunft den Erlöser schicken wird, den Erretter, den Messias. Das hatte er angekündigt. Einen vollkommenen König würde er schicken und dieser würde dann regieren und die Menschen wären sehr glücklich, das heißt jene, die ihm folgen. Diese würden ein Leben voller Freude, voll des Friedens haben und auch das ewige Leben erlangen. Und wenn wir dann übergehen zum Neuen Testament, da werden wir sehen, wie sich die Versprechen des Herrn erfüllt haben, mit Dingen, die ein Beweis sind, damit wir nicht mehr zweifeln, nicht mehr an den Herrn Jesus Christus zweifeln. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf die Verse legen und dass wir uns ansehen, welche Erfahrungen die Menschen mit den Herrn gemacht haben, um nicht weiter zu zweifeln, um nicht auf einen neuen Messias zu warten, auf einen anderen Erlöser zu warten. Wir brauchen nicht auf einen anderen Messias zu warten. Er kam bereits. Vor über 2000 Jahren ist er auf der Welt gewesen. Worauf wir jetzt warten, ist die Wiederankunft des Herrn. Aber er wird nicht wieder auf diese Erde kommen, sondern er wird in den Wolken kommen. Und so steht es in der Bibel, da wird er dann sein Volk mit sich nehmen, seine Kirche mit sich nehmen, Menschen aus verschiedenen Völkern. Und darauf warten wir noch, auf die Ankunft des Herrn, auf seine Verherrlichung und auf diesen Moment, wo er dann seine Kirche mit sich nimmt. Eine Kirche, die er bis dahin gebildet haben wird aus Menschen aus verschiedenen Nationen und Ländern. Und Gott wird bis dahin sein Werk vollkommen machen, denn er sagt, er möchte eine vollkommene Kirche, ohne Flecken, ohne Runzeln, ohne Falten, eine perfekte Kirche. So sagt es der Herr, so wird es sein. Und wenn diese Kirche bereit ist, fertig ist, dann wird der Herr in den Wolken kommen. Und auf diesen Zeitpunkt warten wir. Das ist das, was die Bibel uns beibringt. Wir lesen nun im Psalm 19, in Vers 15. Psalm 19, Vers 14, 15. Und da spricht der Herr durch den Psalmschreiber und sagt, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes in Vers 15 und das Gespräch meines Herzens vor dir. Herr, sagt er, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes, das heißt das, was ich sage, worüber ich nachgesinnt habe, und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Er nennt ihn mein Fels und mein Erlöser. Der Herr sagt somit in dem Psalmen, der König David, der das geschrieben hat und inspiriert wurde dazu, er sagte das in seinem Gesang und er sagte, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Er spricht hier von einem Erlöser. Er sagt das, als ob Gott auch derjenige sein wird, der auf die Erde kommen wird, um zu predigen, um zu heilen, um zu erlösen, um zu erretten, um die Sünden zu vergeben, um die Menschen zu erretten, dass es Gott selbst sein wird. Er spricht hier nicht von einem Diener oder einem Propheten oder einem anderen Gesandten, sondern von sich selbst. Der Psalmschreiber, eingenommen durch den Geist Gottes, er sagte hier, die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser, was das Gleiche ist. Er sagte zu ihnen, mein Erlöser. Und er sagte damit, in der Zukunft wirst du dich manifestieren. Genau das hätte David auch sagen können, dass er sich dann manifestieren würde als Erlöser, als Erretter, als dieser Fels, der angekündigt wurde. Das, was der Herr versprochen hat. Durch verschiedene Personen. Hervorzuheben ist, dass der Herr sein Erlöser ist. Und in Jesaja 44. Jesaja, der Prophet, 44, Vers Nummer 6. Auch hier spricht er für die Zukunft. Gott spricht hier durch den Propheten Jesaja zu dem Volk damals im Altertum. Er sprach zu ihnen und machte ein Versprechen für die Zukunft. Und im Vers 3 zum Beispiel oder Vers 2, da sagt er, so spricht der Herr, der dich gemacht und bereitet hat. Vers 3, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige, das heißt über ein Herz, das ohne Gott ist. Ich will Wasser gießen auf dieses Herz. Und die Anwesenheit des Heiligen Geistes, das meint er, als er sagt, auf das Durstige und Ströme auf das Dürre, das heißt ein Herz ohne Gott. Dann sagt er, ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen. Gott hat hier dieses Versprechen gemacht, dass er seinen Geist ergießen würde über jene Menschen, die ohne Hoffnung waren. Er sprach hier aber von einer Zukunft und er sagte, meinen Segen auf deine Nachkommen, Vers 4, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Er sagte, das wird mit jenen passieren, die das lebendige Wasser empfangen, was der Herr selbst ist, sein Wort, sein Heiliger Geist. Und im Vers 5, dieser wird sagen, ich bin des Herrn. Und jener wird genannt werden mit dem Namen Jakob. Und wieder ein anderer wird in seine Hand schreiben, dem Herrn eigen, und wird mit dem Namen Israel genannt werden. Das heißt, die Gotteskinder, die Schöpfung Gottes, seine Generation gebildet von dem Herrn durch diese Arbeit, die der Erlöser in der Zukunft dann übernehmen würde, diese Seelen zu verändern. Vers Nummer 6, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth. Er sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Hier hat der Herr sich zu erkennen gegeben und sagte, ich bin der einzige Gott, der Erste und der Letzte. Und er sagt, ich bin der Erlöser. Er sagte von sich, ich bin der König. Und er sagte auch, dass er dann in der Zukunft regieren würde. Genau da wollen wir hin. Und wir werden es im Neuen Testament sehen. Dieser neue König, der hier angekündigt wurde, der Herr Jesus Christus. Und das Volk wollte ihn zum König ernennen, doch er sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht materieller Art, sondern geistlicher Art. Und all diese Erlebnisse, all die Beweise, all das, was er getan hat, somit zweifeln wir in keinster Weise daran, dass er dieser Messias ist, der verheißen war, dass er der Erlöser ist, von dem gesprochen wurde, von dem der Herr selber sagte, das bin ich. Es ist Gott selbst. An einer Bibelstelle, da steht, dass sich Gott gedemütigt hat und Fleisch annahm, sich zum Menschen machte, um unter den Menschen zu verweilen, für eine Zeit. Genau das hat Gott getan. So ist seine Macht. Und wer zweifelt an seiner Macht? Nein, niemand kann an seiner Macht zweifeln. Er hat all das so gemacht. Und wir lesen weiter, und zwar in Jesaja 24. Er spricht weiter vom Erlöser. In Jesaja 44 sind wir noch, aber in Vers 24. Kapitel 44, Vers 24, da sagt er, so spricht der Herr, dein Erlöser, der dich vom Mutterleibe bereitet hat. Brüder und Schwestern, das Herrliche ist, dass Gott hier für die Zukunft ein Versprechen gemacht hat. Er sagte, ich werde den Erlöser schicken. Und er sagt, dieser bin ich selbst. Er selbst ist derjenige, der dann diese Arbeit machen würde. Er selbst würde zum Menschen werden, auf die Erde kommen, unter den Menschen zu sein, seine Lehre zu lehren und in Bezug auf das Gesetz Mose zu lehren, dieses zu erfüllen, die Menschen zu erretten, ihnen die Sünden zu vergeben, die Leben zu verändern und die Menschen zu erlösen. Er sagte, dieser bin ich, und Vers 24, da sagte er, der dich vom Mutterleibe bereitet hat, ich bin der Herr, der alles schafft, der den Himmel ausbreitet allein und die Erde festmacht, ohne Gehilfen. Wir haben jetzt hier gelesen in Jesaja 44, 24 und nun lesen wir in Jesaja 45, Vers 21. 45, Vers 21, da sagt er, tu es kund. Bring es vor, beratet miteinander. Der Herr hatte davor in Vers 20 gesagt, versammelt euch und kommt miteinander herzu, ihr Entronnenen der Heiden. Damit meinte er jene Menschen, jene Personen aus dem Altertum, die als das babylonische Heer kam, um die Stadt zu zerstören und dann auch Menschen gefangen weggeführt haben. Da blieben einige Menschen übrig, wurden aber zerstreut auf die verschiedenen Völker. Jene, die geflohen sind, um ihr eigenes Leben zu retten, die waren auch Teil von diesen übrig gebliebenen. Und der Herr erlaubte, dass sie sich verstecken, dass sie Zuflucht finden in den Nachbarländern. Menschen aber, die dort in diesen Nachbarländern Götzendiener waren. Aber Gott hat erlaubt, dass einige seiner übrig gebliebenen zu diesen Völkern gehen und dort Zuflucht finden. Und der Herr sagte dann, kehrt zurück, denn ich werde einen Erlöser schicken, einen Erretter schicken, ich werde den Messias senden. Und der Messias wird kommen und er wird Jerusalem betreten, dort wird er sein, um die frohe Botschaft zu verkünden. Deshalb sagte er in Vers 20, versammelt euch und kommt miteinander herzu, ihr Entronnenen der Heiden. keine Erkenntnis haben, die sich abschleppen mit den Klötzen ihrer Götzen und zu einem Gott flehen, der nicht helfen kann. Das sagte er, weil sie sich haben beflecken lassen von der Götzenanbeterei der Nachbarländer. Die Menschen dort suchten nicht nach einem wahren Gott. Und im Vers 21, da sagt er, tut es kund, bringt es vor, beratet miteinander. Wer hat dies hören lassen von alters Herren vor Zeiten verkündigt? Habe ich's nicht getan, der Herr? Es ist sonst kein Gott außer mir, ein gerechter Gott und Heiland. Und es ist keiner außer mir. Er sagt dann, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Gott macht hier ein so herrliches Versprechen für die Zukunft. Und er sagte, ja, ich werde die Menschen erretten. Ich werde einen Erlöser schicken. Und er selbst wäre dieser Erlöser, dieser Erretter, er selbst wäre dieser König. Das heißt, wir müssen ganz klar verstehen, dass unser Gott keinen gewöhnlichen Menschen schicken würde. Wie zum Beispiel ein Prophet, wie Johannes der Täufer. Er ist ein gewöhnlicher Mensch gewesen und er war ein Prophet. Er war der letzte Prophet des Alten Testaments. Gott hat Johannes den Täufer gesandt, aber wenn Gott vom Erlöser spricht, vom Erretter, vom Messias spricht, dann spricht er von sich selbst. Und er sagt dabei, ich bin dieser Erretter, ich bin der Erlöser, ich bin der Messias. Und er sagt, dass er dieser vollkommene König sein wird und dass er regieren wird in den letzten Zeiten, dass er sich offenbaren wird auf der Erde, um die Menschen zu erretten, die Sünden zu vergeben, sie zu erlösen, um seine Kirche auch zu bilden. Dieser geistliche Tempel, dieser vollkommene Tempel, wie Gott es schon immer haben wollte. Er wollte schon immer ein vollkommenes Volk, das ihn verherrlicht und ihn lobt. Und er sagt, er selbst wäre dann unter den Menschen, mit den Menschen. Und durch den Propheten Jesaja sagt er auch, ein Kind wird geboren werden. Dieser Knabe wird geboren werden und wird Immanuel heißen. Und übersetzt heißt das, Gott bei uns. Er sagte nicht, ein Prophet, der von Gott gesandt ist, dass dieser bei euch sein wird. Nein, er sagte, Gott bei uns, Gott selbst. Und deshalb sollen wir unseren Herrn Jesus Christus auch so schätzen. Er ist der Einzige, der das bewiesen hat, beweisen konnte, und somit gibt es keine Zweifel mehr daran, dass er der Messias ist. Der verheißene Messias ist er, der Erlöser, der Erretter, Gott selbst. Gott selbst nahm Fleisch an für eine Zeit lang. Und dieses Fleisch, diesen Körper nannte er Jesus von Nazareth. Zu diesem Körper sagte er, du bist mein Sohn. Und zu diesem Fleisch sagte er, du wirst Prüfungen durchmachen. Und er würde dann auch am Kreuz leiden. Doch nachdem Gott sein herrliches Werk vollendet hat und der Herr seinen herrlichen Plan der Erlösung auch vollendete, da wurde er das, was er schon immer gewesen ist, dieser allmächtige Gott, der keinen Anfang hat und kein Ende hat. Das ist der Erlöser. Und deshalb sollen wir das ganz, ganz klar verstehen. Wer der Herr Jesus Christus ist. Ja, der Herr Jesus von Nazareth, er hat ja diesen Körper angenommen und er hieß so. Aber wenn wir das mit dem Fleisch, mit diesem Körper, das am Kreuz gestorben ist, weglassen, der Herr ist ja wieder auferstanden und wurde wieder zu dem Gott, der er ist. Wenn wir das so betrachten, dann schätzen wir ihn, wie es ihm gebührt. Und somit werden wir es besser verstehen können und besser begreifen können, welche diese Botschaft der Erlösung ist, genannt das wahre Evangelium des Herrn Jesus Christus. Wir schauen uns jetzt weitere Versprechen des Herrn an, und zwar in Jesaja 49. Jesaja 49, Vers 7. Da sagt er, so spricht der Herr, der Erlöser Israels. Der Erlöser Israel, sagt er, sein Heiliger, zu dem, der verachtet ist von den Menschen und verabscheut von den Heiden, zu dem Knecht, der unter Tyrannen ist. Könige sollen sehen und aufstehen und Fürsten sollen niederfallen um des Herrn willen, der treu ist, um des Heiligen Israels willen, der dich erwählt hat. Hier machte der Herr diesen geistlichen, zukünftigen Israel ein Versprechen. und sagte dabei, Gott wird den Erlöser, den Erretter schicken. Und er sagte, alle werden dann dieses geistliche Volk Israel, dieses geistliche Zion, dieses geistliche Jerusalem schätzen. Gemeint ist das Volk des Herrn, die Kirche des Herrn. Und er sagte, alle werden dieses Volk dann schätzen müssen, ehren müssen und dem Posten auch zuweisen, der diesem Volk gebührt. Gott hat hier nämlich ein wunderbares Versprechen gemacht für die Zukunft. Und in Jesaja 62, in Jesaja 62, in Vers 11, da macht der Herr das gleiche Versprechen. Denn wir sehen hier das Versprechen, das er für Zion gemacht hat. Ein Versprechen in Bezug auf die Erlösung. Und sie, und damit ist das Geistliche gemeint, dieses geistliche Jerusalem. Ja, es war eines Tages etwas Physisches, diese Stadt, diese Nation, das physische Volk Israel. Aber Gott sagte, er würde in der Zukunft ein Volk aufbauen, das geistlich ist. Gott hat aber das Materielle genutzt, um sich damals schon zu manifestieren und seinen wunderbaren Plan der Erlösung zu erfüllen. Und diesen Plan, den er hatte, ein Volk zu bilden, das für seine Herrlichkeit da ist, um ihn zu loben und zu preisen. Und er sagt hier in Vers 11, siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde, sagt der Tochter Zion. Die Tochter Zion, damit ist die zukünftige gemeint. Die Kirche des Herrn Jesus Christus ist gemeint. Und woher würde diese Tochter Zion kommen? Diese ist geboren worden durch das physische Israel. In Judäa, da ist dieses Zion geboren worden, dieses geistliche Zion. Und zwar durch die Manifestierung von Johannes den Täufer und dann mit dem Herrn Jesus Christus, als dieser sich manifestierte, mit den Menschen war, predigte und Wunder machte. Und dann sandte er ja den Heiligen Geist, um die Herzen zu verändern, um die Menschen zu regenerieren. Da wurde dieses geistliche Zion geboren. Das physische Zion, das materielle Zion, das war in Vergessenheit geraten, das wurde zerstört, die Stadt wurde verbrannt, alles wurde zerstört und entfernt. Und der Herr Jesus Christus, er hat dem materiellen Zion und Jerusalem ein Ende bereitet, und zwar am Kreuz. Und da wurde dieses geistliche Zion, das geistliche Jerusalem geboren, dieses geistliche Volk ist da entstanden. Und der Herr sagte dann, es werden nicht mehr Menschen von diesen Orten mehr sein, sondern Menschen aus verschiedenen Völkern und Ländern. Denn der Herr, er würde sich auch in verschiedenen Ländern offenbaren und viele würden dann an ihn glauben. Sie haben damals geglaubt und er sagt, sie werden glauben und sie werden sich seiner Kirche anhaften. Sie würden zu diesem heiligen Volk hinzukommen, diesem geistlichen Volk. Und er sagte hier in Vers 11, siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Und damit ist der Herr Jesus gemeint. Er sagt, siehe, was er gewann, ist bei ihm, was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk. Erlöste des Herrn, und dich wird man nennen Gesuchte. Das heißt, dich geistliches Zion wird man nennen Gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Und warum? Weil dieser König dann kommen würde, dieser Fürst, der Erlöser, der Erretter, Gott selbst. Gott selbst wäre dann mit den Menschen. Gott selbst, der jenes Land betreten würde, jene Städte betreten würde. Und der Herr, er sagte, um sein Volk zu erlösen. Und da wurde diese wunderbare Kirche geboren. Da wurde dieses Zion, dieses Jerusalem, das Volk Israel, das Geistliche geboren. Und Gott selbst hat Fleisch angenommen und wurde zum Menschen. Und als man ihn verachtete, ihn beleidigte, ihn beschimpfte, Da war es etwas sehr, sehr Schlimmes, was sie getan haben. Wie ist es wohl jenen Menschen ergangen, die das Werkzeug in der Hand des Teufels gewesen sind und die dem Herrn all das angetan haben? Aber so war der Plan, der Herr hat auch erlaubt, dass sich alles so ereigne. Nun lesen wir in Zacharia. Prophet Zacharia befindet sich vor Matthäus noch. Matthäus ist das erste Buch im Neuen Testament. Zacharia befindet sich noch davor. Zacharia Kapitel 9. Auch da sehen wir die Versprechen, die der Herr für die Zukunft gemacht hat. Für diese Zukunft, die wir bereits erleben. Wir genießen bereits diese Zukunft, diese Versprechen, die der Herr damals machte. Heute können wir uns daran erfreuen. Und seit über 2000 Jahren erfreuen sich die Menschen daran. Zacharia 9,9. Da sagt er, du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Da sagt er, freue dich sehr, Tochter Zion. Gemeint ist das Volk Gottes. Ein Volk, das geboren werden würde durch die Predigt des Herrn Jesus Christus, durch seine Offenbarung. Und er sagte, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein König, der kein physisches Königreich hat, sondern ein geistliches Königreich. Und er sagte, ein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Genau das hat sich so erfüllt. In Matthäus 21,5 spricht er davon, und da steht, dass der Herr Jesus mit seinen Jüngern war und dass er dann um Erlaubnis bat, um einen Esel zu verwenden. Er reitete auf dem Esel und so ging er ein in die Stadt. Und all das Volk, Männer und Frauen, Kinder, haben ihn mit Klatschen aufgenommen. So haben sie ihn empfangen und sagten, Hosanna, der Sohn Davids, gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt. Und der Herr sagte, da erfüllt sich die Prophezeiung von Jesaja. Denn er hatte von diesem Tag, von diesem Ereignis bereits prophezeit. Er sagte, von dem, was heute hier passiert, das hatte Jesaja angekündigt. Und somit sehen wir, das hat sich erfüllt. Und er sagte dann, dein König kommt, ein vollkommener König. Und nun lesen wir ein Evangelium nach Johannes. Nun gehen wir über zum Neuen Testament. Und zwar lesen wir jetzt in Johannes Kapitel 4, Vers 25. Johannes Kapitel 4, Vers 25. Und das ist die Geschichte des Herrn Jesus, als er die samaritische Frau traf, und zwar an dem Brunnen. Und der Herr bat diese Frau um Wasser und sie sagte, ich kann kein Wasser schöpfen. Sie hatte kein Gefäß, doch der Herr sprach zu ihr vom ewigen Leben, von diesem lebendigen Wasser sprach er. Und sie hatte großes Interesse an der Lehre des Herrn Jesus. Und sie sagte, mein Herr, gib mir von diesem Wasser, ich möchte nie wieder durstig sein. Und der Herr sagte, dazu musst du an mich glauben, denn ich bin es. Aber sie kannte die Schrift. Sie kannte die Schrift und hatte von dem Versprechen gehört, die der Herr bereithielt, das, was der Herr angekündigt hatte in Bezug auf den Erlöser, auf den Retter, auf den Christus. Vers 25, da steht, spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Da sagte der Herr zu ihr. Ich lese nochmals diesen Vers. Die Frau hatte ihm gehört und wusste, er sprach vom Wasser des ewigen Lebens. Und sie sagte, ich möchte auch diese Segnungen. Und sie sagte, ich weiß, dass der Messias kommt. Ich weiß, dass er kommt. Und ich weiß doch, dass wenn er kommt, wird er uns alles beibringen und uns die Erlösung geben und die Freude und den Frieden geben. Und der Herr sagte, ich bin's, der mit dir redet. Dieser ist der Messias. Der Herr, er konnte da nicht lügen. Es war Gott, der mit dieser Frau gesprochen hat. Gott sprach zu ihr. Denn Gott hatte mit seiner Macht einen Körper angenommen, Fleisch angenommen und war zum gewöhnlichen Menschen geworden, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und hier im gleichen Kapitel, aber Vers 42, in Vers 42, diese Frau ging nämlich durch die Stadt und verkündete das und sagte, kommt, kommt, ich habe den Messias gefunden. Ich habe Christus gefunden, den Erlöser, der verheißen war, den Gott versprochen hat, den habe ich gefunden. Und sie alle gingen mit dieser Frau mit, um zu den Herrn zu gelangen. Und sie haben dann den Herrn gehört, wie er predigte. Von seinen Wundern haben alle dann gehört. Und wir wissen, der Herr hat so viele Wunder und Zeichen gemacht dort vor diesem Volk, vor all den Menschen, die dort zu ihm kamen. Und zum Beispiel im Vers 42, da steht, und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deine Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt. Dieser ist wahrlich der Weltheiland. Dieser ist der Christus. Und das ist das gleiche wie König, gesegnet sei der Name unseres Herrn. Und zum Beispiel hier im Vers 39, diese Frau hat ja zu dem Volk gepredigt, sie sprach von dem Herrn und es steht, es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben und er blieb 2 Tage da. Und wie viele Wunder hat er nicht wohl gemacht in diesen 2 Tagen? Wie viel Doktrin hat er den Menschen da nicht beigebracht? Und deshalb steht, und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen. Um seines Worten willens und nicht nur wegen dem, was die Frau gesagt hatte. Deshalb meinten sie, wir glauben nun nicht mehr um deiner Rede willen, sondern weil wir selber erlebt haben. Wir wissen, er ist der König, er ist der Christus. Er ist der, den Gott verheißen hat, dieses herrliche Versprechen des Herrn. Apostelgeschichte 5 lesen wir nun. Apostelgeschichte 5, 31. Da sehen wir, wie die Aposteln predigten. Sie predigten das Evangelium. Die Apostelgeschichte enthält sehr viel Geschichte in Bezug auf die anfängliche Kirche, in Bezug auf den Anfang, den Start dieser Kirche, von diesen himmlischen Zion und Jerusalem. Und da sehen wir einige Erfahrungen der Aposteln, der Jünger des Herrn. Nur sehr wenig wird hier erzählt. Denn wenn man alles erzählen würde, wenn man alles nachlesen könnte, wären es sehr, sehr viele Bücher. Und in der Apostelgeschichte, da sehen wir viele Erfahrungen, die die Aposteln gemacht haben. Und Petrus und Johannes, 2 Aposteln des Herrn, sie wurden auf schlimmste Weise verfolgt. Doch trotz dieser Verfolgung haben sie das Wort des Herrn verkündet. Sie predigten vom Erlöser, sie predigten vom Erretter, vom Christus, vom König. Sie predigten von diesem Messias und sagten, das Wort des Herrn hat sich erfüllt. Man hat sie verfolgt, aber dennoch haben sie weitergemacht. Sie haben immer weitergemacht und es gab dann einen Moment, wo sie gefangen genommen wurden. Sie wurden vor wichtigen Menschen gebracht. Man hat sie dann angeklagt und die sagten, warum werdet ihr angeklagt? Warum seid ihr hier? Was ist hier los? Wer seid ihr? Und in Vers 28 zum Beispiel, Vers 25, Apostelgeschichte 5, 31 hatten wir gesagt. Bevor wir aber 31 lesen, lesen wir Vers 26. Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der Hohepriester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Sie sagten: Wir hatten es euch doch verboten. Und Petrus sagte dann in Vers 29, Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Er sagte somit: Diesen Jesus, er sagt, diesen hat der Herr, den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland. Petrus und Johannes, sie waren sehr besonnen. Sie waren vorsichtig. Sie wollten nicht klar sagen: Jesus, der Gott zugleich ist. Denn wenn sie das so gesagt hätten, es ist Gott, da hätten sie ihn sofort enthauptet. Er war vorsichtig und besonnen. Und er sagte: Diesen Jesus hat Gott gesandt. Warum hat Petrus so gepredigt? Aus Besonnenheit und um sein Leben zu bewahren. Denn er wusste, wenn sich jemand zu Gott bekehrt, wird Gott diesem Menschen offenbaren, dass es Gott selbst ist. Und somit wird die Person nicht verwirrt sein. Und er wusste, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, diesen Menschen das zu sagen, denn sie glauben mir nicht. Und die werden mich umbringen, aber ich möchte weiterleben, um weiter predigen zu können. Und somit das zu erfüllen, wozu Gott mich ausgesandt hat, um zu arbeiten, um diese Arbeit zu vollbringen. Das waren seine Gedanken. Und anstatt, dass Petrus gesagt hat, das ist Gott, der gekommen ist, sondern er sagte, diesen Jesus, den Gott gesandt hat, er sagt, den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Er sagt, dieser ist der Erlöser, dieser ist der Erretter. Und er sagte dann weiter, und wir sind Zeugen dieses Geschehens, mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Das heißt, die an ihn glauben. Jene, die an den Herrn glauben. An ihn glauben wir als Sohn Gottes, als Gott selbst, als Christus, der Erlöser, der Retter. Diesen gibt Gott den Heiligen Geist. Jenen Menschen, die glauben. Das ist das wunderbare Versprechen. Und das Schönste ist, dass dieses Versprechen auch heute die Gültigkeit hat. Nachdem über 2000 Jahre seither vergangen sind, dieses Versprechen bleibt bestehen, denn wir erfreuen uns nämlich so sehr an der Anwesenheit des Heiligen Geistes. Wir genießen die Anwesenheit des Heiligen Geistes in unserem Leben. Doch das ist jene vorbehalten, die glauben, die daran glauben, dass Jesus Christus der Erlöser, der Retter ist, dass er der Messias ist, dass er Gott selbst ist, deren Körper annahm, zum Menschen wurde. Gesegnet sei der Name des Herrn. Was für ein herrliches Versprechen, nicht wahr? Wollen Sie auch den Heiligen Geist? Dann müssen Sie glauben. Und zwar an das ganze Evangelium, dieses vollkommene Evangelium. Und nun gehen wir über zu 2. Timotheus. 2. Timotheus. Es sind eher kleine, kurze Bücher. Daher manches Mal etwas schwierig zu finden. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 10. 2. Timotheus, Kapitel 1. Vers 10. Timotheus ist auch ein Jünger des Herrn gewesen. Und auch er bekräftigt das und bestätigt die Anwesenheit des Erlösers. Er spricht hier von unserem Herrn Jesus Christus, und zwar von Kapitel 1 an. Er sagte, dass er ein Jünger des Herrn Jesus Christus ist. Paulus ist derjenige, der Timotheus geschrieben hat. Und er sagte, diesen Brief widme ich Timotheus, mein Sohn, aber im geistlichen Sinne sein Sohn, weil er ihn evangelisiert hat. Und er hat dann begonnen, Gott hervorzuheben und dieses Versprechen, das er gemacht hat, und auch die Anwesenheit des Herrn Jesus Christus. Und im Vers 8 sagt er: Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er sagt, er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken. Das heißt, nicht, weil wir das Gesetz Mose erfüllt haben. Er sagt, sondern nach seinen Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands, Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Warum sagte der Apostel, dass es durch Jesus Christus war? Er sagte, er hat dem Tod die Macht genommen. Warum sagte das der Apostel? Weil vor dem Herrn Jesus Christus alle getrennt waren von der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, alle waren sie verloren. Sie hatten die Erlösung, das ewige Leben, alle verloren. Doch als der Herr Jesus Christus kam, begann zu predigen und sagte, glaubt an mich, ich werde euch die Erlösung geben, euch ewiges Leben schenken. Da hat der Herr den Tod genommen. Er hat den Tod von vielen genommen, aber welchen Tod? Den geistlichen Tod. Das heißt, dieses ewige Leben, das alle verloren hatten, das wurde wiedererlangt durch den Herrn Jesus Christus, und zwar indem sie an ihn glauben. Alle waren sie von Gott getrennt. Alle waren sie tot für Gott. Obwohl der Körper dort noch lebendig war, war dennoch die Person für Gott bereits gestorben. Doch der Herr Jesus, er hat diesen Tod genommen, und durch den Glauben an ihn gibt er den Menschen wieder Leben. Und deshalb predigen wir heutzutage zu den Menschen und sagen dabei, dass sie an ihn glauben sollen, damit sie das ewige Leben erlangen. Wir sehen, die Menschen leben, haben ihren Körper und sind am Leben. Aber das ist nicht das Leben, das gemeint ist. Das ist nicht der Tod, den der Herr hier meint. Er meint das ewige Leben oder die ewige Verdammnis. Wer zu der ewigen Verdammnis geht, dieser stirbt für Gott. Und wer das ewige Leben erlangt, wird ewig leben für Gott und mit Gott. Und er sagte, Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Da sagte der Apostel hier, und er sprach dabei von dem Herrn. Er sprach von diesem Amt, von dieser Aufgabe des Erlösers, des Messias. Und nun in Titus, Kapitel 2, Vers 13. Titus, auch das ein Brief, der an Titus gerichtet war, ein Brief des Apostel Paulus, Kapitel 2, Vers 13. Er sagte zuerst im Vers 12, im Vers 11, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Die Gnade Gottes, gemeint ist der Herr Jesus Christus. Er sagte, erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, und er sagt, und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und dem weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Und warten, er sagt dann weiter, und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus. Unsere Hoffnung ist, dass wir das ewige Leben erlangen. Wir kämpfen hier in diesem Leben darum, ein gutes Leben zu führen, alles richtig zu machen für Gott, weil wir eine Hoffnung hegen. Und diese Hoffnung ist, dass wir das ewige Leben dann erlangen. Und deshalb sagt er, und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das ist dieses herrliche Werk des Messias, des Erlösers, des Königs. Dieses wunderbare Werk, das er seit tausenden Jahren vollbringt. Und in 1. Johannes, Erster Brief des Johannes. Nicht Evangelium nach Johannes, sondern der Brief des Johannes, und zwar erster Brief des Johannes, Kapitel 4. Die Aposteln heben hier einiges hervor. An vielen Stellen wird diese Aufgabe des Erlösers hervorgehoben. Die ganze Bibel spricht von Gott, von seinem Werk. Doch manches Mal beziehen wir uns auf ein bestimmtes Wort, um zu lernen, um sicher zu sein, um Überzeugung zu haben und festzustehen, damit wir dann auch diese Autorität haben, so dass wenn wir predigen und lehren, mit dieser Vollmacht predigen, werden die Menschen uns dann auch glauben. Und viele werden dann zu uns hinzukommen. Und Menschen, die dann das ewige Leben erlangen, um dort Gott zu verherrlichen und zu loben. Denn ich glaube, dass der Herr sehr viel Aufgaben für uns in der Ewigkeit auch bereithält. 1. Johannes 4,14. Die Aposteln, sie waren Zeuge von der Herrlichkeit Gottes und sie bezeugten auch immer wieder von diesen Wundern Gottes. Zum Beispiel im Vers 12. Im Vers 12, da sagt er, niemand hat Gott jemals gesehen. Ja, auf physische Weise hat keiner Gott gesehen. Und wenn jemand sagt, ach, da steht doch, Mose hat mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Ja, Mose sprach mit Gott von Angesicht zu Angesicht, aber dazwischen war eine Wolke. Und diese Wolke trennte Mose von Gott. Das heißt, Mose hörte die Stimme Gottes. Und beide haben miteinander gesprochen, führten einen Dialog. Aber Mose hat nicht das Gesicht des Herrn gesehen, aber seine Stimme gehört. Das bedeutet, von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen. Bitte nicht davon verwirren lassen. Und hier in diesem Vers steht, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Dass er uns von seinem Geist gegeben hat, bitte nicht vergessen, für jene ist das vorbehalten, die an den Herrn Jesus Christus als Erlöser glauben. Die Belohnung für diesen Glauben ist, dass der Herr uns den Heiligen Geist gibt. Vers 14, und wir, das heißt die Aposteln, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Und er sagt, wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Nun gehen wir zu Lukas zurück, zum Evangelium nach Lukas. Und da möchten wir von einigen Ereignissen des Herrn Jesus sprechen. Lukas Kapitel 1, Vers 67. Hier in Lukas Kapitel 1, da befindet sich die Geschichte von der Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer und dann die Geburt von dem Herrn Jesus und als dann Johannes zur Welt kam und man diesen im Tempel vorstellte, so besagt es das Gesetz Mose. Nach einer Woche mussten die Kinder im Tempel vorgestellt werden. Und dort gab es einen Priester namens Zacharia. Vers 67, und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach. Zacharias, dieser Zacharias, war der Vater von Johannes dem Täufer. Und da steht, sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David. Er hat hier prophezeit in Bezug auf den Herrn Jesus Christus. Er hat von ihm prophezeit. Und an diesem Tag war Johannes dort, dieses Kleinkind. Johannes war dort vorgestellt worden im Tempel. Aber Zacharias hat prophezeit. Er weiß, sagte, und Zacharias, er prophezeite von dem Herrn Jesus Christus. Und deshalb sagt er hat besucht und erlöst sein Volk. Und dann sagt er, im Hause seines Dieners David, da hat er seine Macht aufgerichtet. Und ja, der Herr Jesus, er stammte von der Familie des Davids ab. Es gibt ja einen anderen Vers in Kapitel 1, Vers 26. Lukas 1, 26, da steht, und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und Gott hatte auch im Altertum durch die Propheten gesagt, dass der Herr Jesus dann von der Familie des Davids abstammen würde. Und das hat sich genauso erfüllt. Deshalb, wozu die zweifeln? Wenn sie zweifeln und auf einen anderen Messias warten, dann werden sie ohne Segnung des Herrn bleiben. Dann werden sie sterben ohne die Segnung des Herrn, ohne Gott kennengelernt zu haben. Deshalb bitte nicht töricht, nicht widerspenstig sein, sondern ein demütiges, bescheidenes Herz haben und glauben und akzeptieren. Und sie werden sehen, wie Gott es ihnen offenbaren wird und ihnen sagen wird, das stimmt. Und er wird ihnen helfen, damit sie glauben. Denn wir sollen daran glauben, wie wichtig der Erlöser, der Erretter ist. Dass man erkennt, dass er nicht ein gewöhnlicher Mensch gewesen ist, nicht nur ein Prophet gewesen ist. Wir sehen, das hier ist die Weissagung des Zacharias. Und er sagt, es kommt einer, der wird vom Hause Davids abstammen. So hat es Gott auch von durch die Propheten angekündigt. Gesegnet sei unser Herr. Und nun in Vers 76. Hier in diesem Kapitel 1. Und er sagte, Vers 76, und du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Da sprach er zu Johannes dem Täufer, denn das war das Kind, das im Tempel vorgestellt wurde. Aber Zacharias prophezeite in Bezug auf den Herrn Jesus Christus. Und dann prophezeite er von Johannes. Und er sagte, und du Kindlein, sein eigenes Kind war gemeint, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Da sehen wir, zu diesem sagte er, du wirst ein Prophet sein, so war es auch. Und nicht so, wie die Menschen es von Jesus Christus behaupten. Sie sagen, dass er nun Prophet gewesen ist. Nein, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, ist Gott bei uns, Gott selbst. Aber hier sagt er zu Johannes dem Täufer, und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Er sagte hier in dieser Prophezeiung zu Johannes, du wirst ein Prophet Gottes sein, der Gesandte Gottes, damit du vor dem Herrn gehst und ihm den Weg bereitest. Und genauso war es. Er hat ihm den Weg bereitet und dann steht, und Erkenntnis des Heils gebe seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Eine so perfekte Prophezeiung. Gott sprach durch Zacharia und sagte, Johannes wird dem Herrn den Weg bereiten. Das hat sich so erfüllt, denn Johannes predigte zum Volk und sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe, bereut. Er sagte, ich bin es nicht würdig, die Sandalen von dieser Person zu öffnen, nicht einmal dessen bin ich würdig. Einer, der nach mir kommt, und er sagte, er wird euch im Feuer taufen, er wird euch den Heiligen Geist geben. Johannes hat das gemacht. Wir sehen hier, das, was prophezeit wurde, hat sich erfüllt. Und kehren wir zurück zu Jesaja, dem Propheten. Was hat Jesaja in Bezug darauf gesagt? Jesaja Kapitel 9. Jesaja 9. Vers 6 und 7. Da geht es um die Herrschaft des Messias. Kapitel 9, Vers 6 und 7. Leider bleibt nicht genügend Zeit, um alles zu lesen. Im Vers 6, da sagt er, er sagt, denn uns ist ein Kind geboren, im Vers 5, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. In Vers 5 haben wir gelesen, der Prophet Jesaja sagte durch den Geist Gottes, dass der Messias, der dann in der Zukunft kommen würde, dass er diesen Namen tragen würde, dass er heißen würde, Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Er sagt, Gott selbst wird es sein. Gott selbst hat Fleisch angenommen und wurde zum Menschen, um unter den Menschen zu sein. Dieses Fleisch nannte er Jesus von Nazareth. Dieses Fleisch nannte er der Menschensohn. Aber es ist Gott selbst. Und er sagt, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Ja, von diesem vollkommenen König, von unserem Gott. Jesus Christus ist gemeint. Er sagt, auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun, der Eifer des Herrn Zebaoth. All diese Wunder würde er tun. Wir gehen wieder zurück zu Lukas. Kehren wir zurück zum Evangelium nach Lukas. Kapitel 1. Lukas 1, Vers 26. Lukas 1, 26. Wir sprachen von Johannes dem Täufer. Nun werden wir uns einen Teil der Geschichte ansehen. Lukas 1, 26, da steht: Und im sechsten Monat, das heißt, die Mutter von Johannes dem Täufer, sie war schwanger mit Johannes. Johannes ist ja zuerst auf die Welt gekommen. Und da steht, und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Die Mutter von Johannes war im sechsten Monat schwanger. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete. Er sagte zu ihr: Sei gegrüßt, du Begnadete. Somit sagte er zu ihr: Du bist eine so privilegierte Frau, denn es gibt viele Jungfrauen in Israel. Viele Jungfrauen gibt es. Aber du, Maria, von der Familie Davids, du bist eine privilegierte Frau, denn du bist die Auserwählte. Damit Gott dich nutzt, dein Mutterleib nutzt, damit so der Erlöser zur Welt kommt, der Erretter zur Welt kommt, der Messias. Denn Gott, er hatte ja einen Plan, und Gottes Plan war es, einen Menschenkörper anzunehmen, unter den Menschen zu sein. Gott hätte mit seiner Macht tun können, dass er plötzlich aus dem Nichts unter den Menschen erscheint. Das hätte Gott auch so machen können, dass der Herr aus dem Nichts plötzlich erscheint und dann unter den Menschen ist. Aber der Herr wollte auch die Widerspenstigen damit verwirren, die Menschheit, die Widerspenstigen, die Törichten, die Ungläubigen damit verwirren. All jene, die ihn in Frage stellen, so, die so viel herumphilosophieren, die so viel denken, so viel sagen, um diese Menschen zu verwirren, die Widerspenstigen, die Rebellischen, die Ungläubigen. Deshalb wollte er, dass er wie ein ganz gewöhnlicher Mensch zur Welt kommt. Das heißt, im Mutterleib einer Frau entsteht. Dieses Ereignis ist ein Hindernis für so viele gewesen, für Menschen, die ungläubig sind, Menschen, die das nicht akzeptieren wollen. Deshalb verachten sie den Herrn und sagen, er ist ein gewöhnlicher Mensch gewesen, ein Prophet, wie jeder andere Prophet. Ja, ein Prophet Gottes, aber ein gewöhnlicher Mensch. Das sagen sie von ihm. Das heißt, die Menschen verachten ihn damit. Die Hartherzigen, die Widerspenstigen, die Ungläubigen, die Törichten. Doch der Herr erkannte die Herzen der Menschen damals bereits. Er kennt die Herzen und ihre Bosheit. Und der Herr sagte, sie verdienen es gar nicht, dass sie leicht glauben. Sie verdienen es nicht, dass ich ihnen diesen Weg der Erlösung bereite, und zwar auf eine sehr einfache Weise. Nein, das wird mit Schwierigkeiten verbunden sein. Ich werde ihnen den Weg der Erlösung zeigen, aber mit Schwierigkeiten wird dieser Weg verbunden sein, so dass jene, die es schaffen, das deshalb schaffen, weil sie demütig sind, weil sie nicht so viel in Frage stellen, weil sie nicht so viel darüber nachdenken, sondern das wird ein Mensch sein, der bescheiden ist, der demütig ist und das deshalb akzeptieren wird. Deshalb wollte der Herr von einer Frau geboren werden. Dieses Fleisch, dieser Körper wurde von einer Frau geboren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Gott selbst gelacht hat über das, was er da getan hat. Dass er über den Menschen lachte. Und dass er lächelte, als er all das tat, mit seiner Macht. Das, was eine Segnung wäre für all die Demütigen, für all die geistlich arm sind, für die wäre das eine große Segnung, aber das würde auch eine Strafe sein für die Widerspenstigen, für die Ungläubigen. Deshalb hat der Herr sich selbst erniedrigt und das so getan und wurde von einer Frau geboren, dieser Körper, den er annahm. Und da lesen wir weiter, der Engel kam und sagte zu der Jungfrau Maria, du Begnadete. Ja, weil es gab viele Jungfrauen, aber der Herr hat Maria auserwählt und sie stammte von der Familie des Davids ab. Und der Engel sagte zu ihr, sei begrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Er sagte, du Begnadete, Bevorzugte, Privilegierte. Und er sagte, Herr, der Herr ist mit dir. Und somit zeigte er, dass sie auch davor ohne Gott gewesen ist, ohne Hoffnung, ohne der Lehre Gottes. Doch als der Engel ihr erschien, um ihr diese Botschaft zu vermitteln, da hat der Herr sie auch geheiligt, ihr Herz vorbereitet, damit sie glaubt. Und deshalb sagte er, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Er sagte, du bist begnadet und du bist eine privilegierte Frau. Und Vers 29, sie aber erschrak über die Rede und dachte, das heißt, sie war verwirrt, sie wusste nicht, was da passiert. Und sie dachte, welch ein Gruß ist das? Sie sagte, wie grüßt er mich? Damals war es die Gewohnheit, sich zu grüßen und es war ein sehr, sehr komplizierter, detaillierter Gruß. Die Menschen haben sich gegrüßt, die Israeliten, die Juden untereinander. Ein Gruß, der manches Mal bis zu 10 Minuten dauerte. Bis zu 15 Minuten konnten sie nebeneinander stehen und sich begrüßen. Und als Maria den Engel hörte, der zu ihr sagte, du Begnadete, sagte er zu ihr, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Er sagte, du Begnadete. Gesegnet bist du unter allen Frauen. Und sie sagte, was ist das für ein Gruß? Ich bin doch eine arme Frau. Ich verdiene gar nicht so einen Gruß. Dieser Gruß ist eigentlich für Menschen, die reich sind, die der hohen Gesellschaftsschicht angehört. Ich bin nur eine arme, bescheidene Frau. Ich habe keine Reichtümer. Warum grüßt er mich so? Ich sollte ihn vielmehr so grüßen. All das hat sie ganz sicherlich gedacht. Und deshalb steht hier, sie ist erschrocken und fragte sich, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er sagte, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein, da spricht er von dem Herrn. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Da sehen wir das Reich, das Königreich des Herrn Jesus Christus. Dieser vollkommene König, den der Herr schicken würde. Messias bedeutet ja König. Christus bedeutet König. Und der Engel sagte hier zu Maria, dass dieser König den Thron seines Vaters Davids haben würde, doch sein Reich wäre für alle Ewigkeit. Und deshalb sagte er, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und das Haus Jakob ist das gleiche wie das Haus Israel, aber es ist nicht physisch oder materiell gemeint. Dieses Haus Jakob, damit ist nicht das physische oder materielle gemeint. Er sagte, dieser vollkommene König, der dann geboren wird, sagte er, dieser wird herrschen im Hause Davids. Das heißt, das Reich Davids würde fortgesetzt werden, aber ein geistliches Reich. Und er würde in dem Haus Jakob oder in dem Haus von Israel im Geistlichen regieren. Und sein Reich wird kein Ende nehmen. Das sagt er an einer anderen Stelle. Er sagt, sein Reich wird in Ewigkeit bestehen. Es ist ein Reich für alle Ewigkeit. Das heißt, seit über 2000 Jahren, seitdem der Herr seine Herrschaft antrat, und er wird ewig regieren. Vers 32 lesen wir nochmals, der Engel sprach hier zu Marias und er sagte, der wird groß sein und Sohn des Höchsten. Das heißt, dieser Jesus von Nazareth. Und er sagte, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Und deshalb waren viele Menschen im Altertum verwirrt. Jene Menschen, die nach dem Gesetz Mose lebten und die Bücher der Propheten aus dem Altertum gelesen haben, sie erwarteten einen vollkommenen König. Das Volk Israel hat ja viele Könige gehabt, gute und schlechte Könige. Manche haben den Willen Gottes getan, andere taten das Böse. Aber durch die Propheten hat der Herr immer wieder von einem vollkommenen König gesprochen, der dann in der Zukunft kommen würde. Von diesem Messias, von dem Retter, von dem Messias und Erlöser. Und dass dieser Gott selbst sein würde. Wir haben hier gelesen, welche Namen er ihm geben wird. Und er sagte, sein Reich wird in Ewigkeit bestehen. Das heißt, sie waren voller Hoffnung und warteten auf einen König, einen aus adeliger Familie, Menschen, die sehr reich waren. Und sie hofften darauf, dass er von dieser Familie abstammt. Manche warten noch immer darauf und sie erwarten, dass er von den reichsten Familien abstammt. Und sie glauben, das wird ein physischer König sein, der dort herrschen wird. Doch dem ist nicht so, denn dieser König herrscht bereits. Sein Reich ist ja nicht von dieser Welt, das heißt, sein Reich ist geistlicher Natur. Und so müssen wir daran glauben. Und somit sagen wir, ja, wir herrschen, zum Teil herrschen wir mit dem Herrn, denn wir sind mit dem Herrn. Er erteilt seinen Heiligen Geist an jene, die ihn glauben und ihm gehorchen. Diesen gibt er seinen Heiligen Geist. Und das ist das, was uns hier feststehen lässt, dass wir fest verwurzelt sind und dass wir stark sind und weitermachen können. Denn wir wissen, an wen wir glauben. Wir lernen hier immer weiter kennen. Wir haben den Herrn bereits so sehr kennengelernt und wir lernen ihn weiter kennen. Und wir haben weder Angst noch schämen wir uns, das zu sagen. Wir schämen uns seiner nicht, im Gegenteil. Wir sind stolz darauf, diesen wunderbaren Weg gefunden zu haben. Wir sind stolz darauf, dass der Herr uns auserwählt hat. Denn das hier ist ein großes Privileg, so wie damals Maria. Dieses Vorrecht, das sie genoss, es gab so viele Jungfrauen in Israel und Gott hat sie aber ausgewählt. Und somit sagen auch wir, es sind so viele Millionen von Menschen auf der Erde, doch Gott hat mit Gnade auf uns geblickt und hat uns ausgewählt, uns für sein Reich erwählt. Und wir danken dir, Erlöser, wir danken dem Erretter, dem Messias, unseren König. Danken wir dafür. Die Ehre und der Ruhm sind für unseren Gott. Nun werden wir zu ihm beten und unseren König danken. Davor möchte ich Sie alle dazu aufmuntern, dass Sie weiter in der Bibel lesen. Öffnen Sie Ihr Herz. Seien Sie bereit im Herzen. Viele fragen, was bedeutet es, bereit zu seinem Herzen? Das bedeutet, dass Sie in Ihren Herzen diesen Wunsch haben. Den Wunsch haben, die Dinge Gottes zu verstehen und dem Willen Gottes zu tun und Gott zu erfreuen. So wie wenn ein Mann sich in eine Frau verliebt. Er verliebt sich in sie und er möchte sie einnehmen, möchte sie in allen Dingen erfreuen, damit sie sich auch in ihn verliebt. Und somit tut er alles dafür Mögliche. Mit ganzer Aufrichtigkeit öffnet er sein Herz, zeigt ihr die Zuneigung mit Geschenken, mit Aufmerksamkeiten, mit allem Möglichen. Genau das Gleiche tun wir mit Gott. Das bedeutet im Herzen bereit sein. Wenn Sie sich verlieben, wollen Sie diesen Menschen für sich gewinnen. Und somit sind Sie im Herzen bereit, diesen Menschen für sich zu gewinnen. Meistens ist es der Mann ja eher, der die Frau erobern möchte. Nur um Ihnen ein Beispiel damit zu geben. Das heißt, Sie sind bereit im Herzen. Wenn ein Mann zum Beispiel sagt, diese Frau gefällt mir, ja, was tun Sie dann? Werben Sie um sie. Und was tun Sie dann? Mit ganzer Aufrichtigkeit, mit all Ihren Wunsch im Herzen, werden Sie das in Angriff nehmen, damit Sie diese Frau erobern. Und wie öffnen wir unser Herz für Gott? Wie stellen wir es für Gott bereit? Ich habe Ihnen dazu ein sehr einfaches Beispiel gegeben. Sogar Kinder können dieses Beispiel verstehen. Deshalb seien wir bereit für Gott. Und wir werden dann sehen und Sie werden sehen, wie Gott Ihnen den Heiligen Geist geben wird. Gott wird bei Ihnen sein, das heißt in Gemeinschaft mit Ihnen leben. Das heißt, er wird Sie segnen, zu Ihnen sprechen, Versprechen machen, das erfüllen. Er wird Sie beschützen vor jeder Gefahr, vor all dem Bösen. Gott wird immer an Ihrer Seite sein und Ihnen helfen. Genau das wird passieren. Deshalb sage ich, bereit seinem Herzen für Gott und Gott wird dann da sein. Und wir müssen auch immer weiter kämpfen, damit wir das ewige Leben erlangen. Und immer bis in alle Ewigkeit mit Gott sein. Nun beten wir. Himmlischer Vater, herrlicher Gott, mein Herr, Schöpfer von Himmel und Erde, unser Gott bist du, unser Erschaffer, unser Schöpfer. Und mein Herr, wir möchten dir danken. Wir danken dir, denn jedes Mal, wenn wir über dich nachsinnen, ist das Balsam für unsere Seele, ist das die Freude in unserem Herzen. Denn unsere Freude bist du, mein Herr. Wir jauchzen vor Glück jedes Mal, wenn wir in dein Wort lesen dürfen und darüber nachsinnen. Und wir wollen deinen Willen tun. Wir wollen dich in allen Dingen erfreuen. Wir wollen ein rechtschaffenes Leben führen, ein heiliges, vollkommenes Leben für dich führen. Lehre uns das, denn so vieles müssen wir noch lernen. Wir brauchen noch so viel Erkenntnis. Belehre uns, orientiere uns, berichtige uns. Durch Träume, durch Visionen, durch die prophetische Rede, durch die Erfahrungen im Leben, durch unsere eigenen Erlebnisse, mein Herr, belehre uns. Denn wir wollen lernen, wir wollen dazulernen, um in der Welt zurechtzukommen und dabei das Gerechte tun. Dabei das Richtige für dich tun, mein Herr, im Namen deines geliebten Sohnes Jesus Christus, bitten wir dich, dass du befreist und dass du unsere Seelen segnest. Und mein Vater, ich bitte dich auch, dass du deine mächtige Hand ausstreckst, deine Hand, die heilt, denn du bist dieser göttliche Arzt und du, mein Herr, machst Wunder und Zeichen. Und du heilst jegliche Krankheit und du befreist die Gefangenen. Du zerstörst die Ketten, die Bindungen, du zerstörst die Fesseln von jenen, die Opfer des Feindes sind, die Sklaven des Feindes sind. Doch du befreist sie, mein Herr. Du befreist sie alle. Du hast uns alle befreit. Du hast diese Gefangenschaft zerstört, diese Ketten gesprengt. Mein Herr, strecke deine mächtige Hand aus und heile. Heile jegliche Erkrankung. Es gibt so viele Erkrankungen. Wir können diese alle gar nicht aufzählen. Es gibt viele Krankheiten, die wir nicht einmal kennen, von denen wir gar nicht wussten, dass es diese gibt. Aber dadurch wird den Menschen so viel Leid zugefügt. Und die Mediziner, die Wissenschaft hat gar nicht die Medikamente gegen all diese Krankheiten. Und die Menschen leiden und die Menschen weinen. Und leiden wegen der Schmerzen. Mein Herr, hilf uns auch, dabei dein Wort zu predigen, zu den Menschen zu gelangen und durchzudringen, dass die Menschen das hören, auf dich vertrauen und von dir, mein Herr, die Heilung erfahren, die Wunder, die Befreiung, die Zeichen sehen. Mein Herr, nimm jeglichen Fluch des Teufels. Nimm all diese Ketten, zerstöre jede Fessel des Feindes, befreie jeden Einzelnen, heile jede Art von Krankheit und befreie auch all jene, die Opfer sind von Süchten, von der Drogensucht und vielen anderen Süchten. Süchte, die es gibt und die die Menschen zerstören, befreie jeden Einzelnen, reinige jeden Einzelnen, erhöre die Gebete der Menschen, erhöre das Flehen der Menschen. Nimm ihre Bitten an, gib Acht auf ihre Bedarfe und auch auf ihre Herzenswünsche. Mein Herr, gewähre jeden nach deinem Willen. Wir danken dir, himmlischer Vater, ich danke dir. Im Namen deines Sohnes, Jesus Christus von Nazareth, gerühmt sei der Vater, gerühmt sei der Sohn, gerühmt sei der Heilige Geist von nun bis in alle Ewigkeit. Gelobt sei Gott. Nun singen wir das Chorlied 129, ich werde dir dienen, mein Herr.
A ti, Señor, donde tú me indicarás, trabajando con alegría, como tú me mandarás. Donde hay un alma triste, sigo, Cristo, a rescatarla, sirviéndote con fervor. Serviré a ti, Señor, donde tú me indicarás, trabajando con alegría, como tú me mandarás. Donde hay un alma triste, en pecado y dolor, te sigo, Cristo, a rescatarla, sirviéndote con fervor.
Gloria y honra a nuestro Dios. Gracias.
Gerühmt und geehrt sei unser Herr. Wir danken Gott dafür, dass uns heute hier diese Möglichkeit gewährt hat. Ich umarme sie alle. Ich küsse alle Kinder auch. Ich liebe sie. Ich liebe sie sehr in dem Herrn. Und Gottes Segen für sie. Vielen Dank.